Ja, letzte Woche sind wir in dieses Thema, in dieses Gesamtthema gestartet, Faszination der Musik, mit einem Blick auf die Musikinstrumente, die es in der Bibel gibt. Und wir haben geschaut, was für Klänge werden denn überhaupt erzeugt in der Bibel und zu welchen Anlässen. Was unterscheidet die Musik Israels, so im alten Israel, auch von dem, was in den Völkern ringsherum passiert ist? Gibt es überhaupt Dinge, die das unterscheiden? Und das war so das Thema letzte Woche. Heute wollen wir schauen, was bewirkt denn die Musik? Also das, was in der Bibel an Musik gemacht wurde, welche Auswirkungen hatte es? Ich habe es deswegen Resonanz genannt. Wir haben eine Logopädin hier, die könnte uns gut erklären, was Resonanz in dem Sinne ist. Ich nehme es mal als Bild. Also Resonanz ist, wenn ein Klang erzeugt wird. Und er bewirkt was, zum Beispiel ein Resonanzkörper, ein Resonanzfell, das fängt mit an zu schwingen. Und in dem Moment, wenn Musik ertönt, dann bewirkt es immer was. Das gibt eine Resonanz in der Umgebung. Und wir wollen schauen im geistlichen Sinne, inwiefern die Musik in der Bibel die zahlreichen Stellen, ich habe letzte Woche schon einiges aufgerollt, die zahlreichen Stellen, wo Musik vorkommt, was es bewirkt, was es in der Umgebung anrichtet, im positivsten Sinne, sage ich mal. Und ich habe 6 Punkte, auf die ich heute schauen will. Ich habe die jeweils mit so einem Adjektiv benannt. Und dieses Adjektiv beschreibt jeweils eine Eigenschaft von Musik überhaupt. Und ich glaube auch, dass sehr viel von diesen Eigenschaften auch was ist, was in Gott selbst enthalten ist und was er hineingelegt hat in die Musik. Und ich möchte mit euch starten zu der ersten Wirkungsweise der Musik in der Bibel, und das ist eine prophetische Wirkungsweise. Musik hat in der Bibel sehr viel mit Prophetie zu tun. Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt noch nicht so tief bei dem Thema mitgelesen hat in der Bibel oder so, der wird sich vielleicht wundern, aber Musik und das Prophetische ist in der Bibel eng miteinander gekoppelt. Und das ist auch ein sehr spannender Zusammenhang, weil Prophetie ist ja letztendlich, dass Gott redet vom Himmel her auf die Erde, dass Gott zu Menschen spricht. Musik wiederum ist eigentlich was umgekehrte Fließrichtung hat, von der Erde zum Himmel. Menschen machen Musik und beten Gott an. Und jetzt ist es aber spannend zu sehen, dass Musik insgesamt, wenn wir es so in der Bibel mal im Überblick betrachten, was sehr Interaktives ist zwischen Himmel und Erde an vielen Stellen. Das ist nicht einfach nur eine Einbahnstraße, dass Menschen vorrangig, da werden wir nachher noch drauf eingehen, für Gott Musik machen, also ihn anbeten, ihn loben und mit Musikinstrumenten das Ganze unterstützen und sozusagen die Gebete zum Himmel schicken auf musikalische Weise, sondern es ist eine Interaktion. Gott redet dann auch. Also der Einsatz von Musikinstrumenten, von Stimme hin zum Himmel, ist eng gekoppelt an die Stimme Gottes, die vom Himmel her wieder zurückspricht. Deswegen ist da ein ganz enger Zusammenhang in der Bibel. Gott offenbart sich durch die Musik und durch die Gesänge hindurch. Wir werden gleich einige Beispiele anschauen, die sehr faszinierend sind. Also Menschen stellen sich zur Verfügung, indem sie ihre Gabe einsetzen, zu singen oder zu spielen. Und Gott offenbart sich dadurch und wirkt wiederum auf der Erde. Und das ist so interessant, weil die Blickrichtung von vielen Musikern, Anbetern, sage ich mal, Lobpreisern in der Bibel ist eine Blickrichtung hin zum Himmel, Gott die Ehre zu geben, ihn zu loben. Da geht es vorrangig an vielen Stellen gar nicht darum, dass jetzt Menschen beeindruckt werden mit schöner Musik oder so, sondern es ist eine Blickrichtung zum Himmel. Aber Gottes Blickrichtung ist dann wiederum auf die Erde und er gebraucht die Musik, um ringsherum eine ganze Menge zu tun. Ein Beispiel. Der Zusammenhang zwischen Musik und Prophetie wird an einer Stelle sehr besonders deutlich. Und das ist, als David die ganzen Leviten eingesetzt hat, als Musiker, also nicht die ganzen Leviten, aber ein Teil der Leviten, hat die als Sänger eingesetzt für den Dienst im Heiligtum. Da haben wir an anderer Stelle schon drauf geschaut auf das Thema. Und da kommen ein paar sehr spannende Formulierungen vor. 1. Chronik 25, Verse 1 bis 7. Also David hat die levitischen Leiter eingesetzt im Heiligtum in Jerusalem und die wurden mit folgenden Merkmalen beschrieben. David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus. Also das sind ganz bekannte Namen in dem Zusammenhang. Das sind, man könnte sagen, wir würden vielleicht sagen Kantoren, Lobpreisleiter, Berufsmusiker im geistlichen Dienst. Das sind mehrere Namen, die da auftauchen. Genau, die auf Leiern und auf Lauten und auf Zimbeln prophezeiten. Das habe ich letzte Woche schon mal angedeutet. Die Formulierung ist tatsächlich so im Hebräischen. Sie haben, also wie heißt es, sie prophezeiten auf diesen Instrumenten. Werde ich gleich noch drauf eingehen. Und ihre Zahl, die Zahl der Männer, die ihren Dienst taten, war von den Söhnen Asafs, Sakur und Josef. Jetzt könnt ihr euch inspirieren lassen, falls ihr noch Namen für eure Kinder sucht. Sakur und Josef und Netanja und Azarela, die Söhne Asafs, unter der Leitung Asafs, der nach der Anweisung des Königs prophezeite. Das ist immer noch dahingestellt, ja, er prophezeite auf die Anweisung des Königs hin. Das ist auch interessant formuliert. Von Jedutun, die Söhne Jedutuns, also seine Söhne, Gedalia und Zeri und Jesaja, Hashabia und Matitia und Shimi, zusammen 6, unter der Leitung ihres Vaters Jedutun, der auf der Leier prophezeite, um den Herrn zu preisen und zu loben. Von Heman, die Söhne Hemans, Bukia und Matania, Usiel, Shubael und Jerimot, Hanania, Hanani, Eljata, Gedalti und Romamti Eser, Josh Bekasha, Maloti, Hotir, Mahasiot. Das sind Namen, die haben sich im Erzgebirge noch nicht durchgesetzt bisher. Alle diese waren Söhne Hemans, des Seers, des Königs, nach der Zusage Gottes, seine Macht zu erhöhen. Und Gott hatte dem Heman 14 Söhne und 3 Töchter gegeben. Alle diese spielten unter der Leitung ihrer Väter, Asaf und Jedutun und Heman, beim Gesang im Hause des Herrn auf Zimbeln, Lauten und Leiern für den Dienst im Hause Gottes, nach der Anweisung des Königs. Und es war ihre Zahl mit ihren Brüdern, die im Gesang für den Herrn geübt waren, alles Meister, 288. Also das waren sozusagen die, die vorangegangen sind. Das waren die Meister. Es ist dann an einer Stelle nochmal, wird unterschieden so in Meister und Schüler so ein bisschen. Also das waren die, die andere angeleitet haben. Und das Verb, das hier steht, ist tatsächlich prophezeien. Weissagen, prophezeien, das ist dasselbe. Manche deutsche Bibelübersetzungen, die haben so manchmal übersetzt, dass sie begeistert spielten auf ihren Instrumenten oder geisterfüllt spielten. Aber die meisten übersetzen auch ganz korrekt mit prophezeien und weissagen. Das ist hier das Verb zu dem Wort Navi, was einfach Prophet heißt. Also das, was sie getan haben, war prophetisch zu handeln und zu sprechen. Sie haben das gemacht, was ein Prophet macht. Sie haben prophetisch agiert. Ein anderes Wort, was hier in dem Text noch auftaucht, ist Hosea, Seher. Seher ist einfach nur ein altes Wort für Prophet. Wird auch an einer Stelle im ersten Samuelbuch mal so gesagt. Früher hat man die Seher genannt, die man heute Propheten nennt. Das ist einfach nur eine alte Vokabel in Israel gewesen. Also Seher, Leute, die was sehen, die was wahrnehmen aus Gottes Welt. Propheten, die von Gott her was sprechen, was man als Mensch normalerweise nicht weiß. Das Prophezeien auf den Instrumenten, wie es hier so formuliert wird, das scheint aus meiner Sicht hier so gemeint zu sein, dass sie mit ihrem Gesang prophezeiten zur Begleitung der Musikinstrumente. Also das war, sie waren ja auch allesamt Sänger. Hier heißt es in Vers 7, die im Gesang für den Herrn geübt waren. Und gleichzeitig waren sie auch Instrumentalisten. Alle diese spielten, und dann wird das aufgezählt in Vers 6, also alle diese spielten beim Gesang auf Zimbeln, Lauten und Leiern. Sie spielten beim Gesang, es war eins. An dieser Stelle wird einfach mal so ein bisschen mit wenigen Worten beschrieben, wie das ablief, welche Instrumente sie hatten. Da haben wir letzte Woche schon uns das angeschaut. Und sie haben gesungen für Gott. Es war Anbetung mit Instrumentalbegleitung und das Ganze insgesamt war was sehr Prophetisches. Es waren Propheten, die hier eingesetzt waren für diesen Dienst. Sie haben von Gott her Dinge empfangen, auch Lieder empfangen, Inhalte empfangen, die sie gesungen haben. Das wird an vielen Stellen deutlich, gerade wenn man die Psalmen liest, dass hier eine prophetische Komponente dabei ist bei dem, was an Anbetungsmusik hier gemacht wurde in der Bibel. Sie haben also prophetische Lieder gesungen mit Instrumentalbegleitung. Dann wird hier noch was deutlich. Es wird hier ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Prophetie und Lobpreis, also auch dem Inhalt der Musik, nämlich dass Gott gelobt wird. Dieser Zusammenhang wird hier auch deutlich. Vers 3, Jeduthun, der auf der Leier prophezeite, um den Herrn zu preisen und zu loben. Und dann später hier seine Macht zu erhöhen, also Gottes Macht zu erhöhen. Also das heißt, der eigentliche Zweck von all dem war, den Herrn zu preisen und zu loben. Sie haben das gemacht, um den Herrn zu erhöhen. Das war das ganze Ziel hier von dieser Musik. Und erreicht wurde dieses Ziel eben durch dieses prophetische Singen und Musizieren. Sie haben prophezeit, um den Herrn zu preisen. Es lässt sich nicht trennen. Also diese Komponenten prophetischer Dienst, Lobpreis, ist was, was unmittelbar zusammengehört, weil es alles auf Gott bezogen ist und von Gott her alles kommt. Man kann das eine vom anderen nicht trennen. Zum einen kann man daraus schließen, prophetisches Reden und Handeln hat immer die Ehre und Größe und Herrlichkeit Gottes im Blick. Es gibt kein echtes prophetisches Handeln, ohne dass der prophetisch begabte Mensch die Ehre und die Größe und die Herrlichkeit Gottes im Blick hat. Und gleichzeitig Lobpreis Gottes, also dass Gott gelobt wird, hat umgekehrt eben auch immer eben diese prophetische Komponente, die nicht zu unterschätzen ist. Also zumindest bei diesen Texten, die wir hier finden aus dieser Zeit in der Bibel, in der Zeit Davids. Deshalb haben auch sehr viele biblische Lieder, die wir in der Bibel finden, ich habe letzte Woche einige aufgezählt, viele dieser Lieder haben eine prophetische Dimension von ihren Inhalten her. Ihr könnt ja mal daraufhin die ganzen biblischen Lieder durchlesen, also die Psalmen zum Beispiel, da geht es ja nicht nur um Wald und Wiese und Heimatlieder, die singen von der Schönheit der Natur oder irgendwas, sondern da kommen prophetische Elemente vor, die teilweise im Neuen Testament dann zitiert werden, wo gesagt wird, das erfüllt sich jetzt vor euren Augen. Was 1000 Jahre vorher diese Lobpreisleiter hier gesungen haben. Das heißt, das waren inspirierte Lieder, wo Gott was hineingelegt hat, was die vielleicht selber noch nicht mal geahnt haben, in welcher Weise sich das später mal erfüllen wird. Psalm 110 zum Beispiel, da wird der Messias angekündigt, der kommt, und dann finden wir in Matthäus, in Markus, in Lukas finden wir jeweils die Auslegung dazu und der Verweis darauf, dass es in Psalm 110 schon drin stand. Diese Lieder, die sind zum Teil auch formuliert wie typische prophetische Reden. Also zum Beispiel hier in Psalm 110, Vers 1, das geht los mit Spruch des Herrn oder so spricht der Herr. So geht dieses Lied los. Das heißt, hier singt einer im Grunde die Dinge, die Gott sagt. Es gibt Lieder in der Bibel, wo wörtliche Rede ist, wo Gott zitiert wird im Grunde. Da wird einfach nur das in musikalischer Form gesungen, was Gott offenbart hat. Oder Psalm 81, Verse 6 und 11. Dieser Psalm, der beschreibt den Moment, in dem der Prophet die Prophetie empfängt. Da heißt es zum Beispiel, eine Sprache höre ich, die ich bisher nicht kannte. Also singt hier der anbetende Mensch, der singt hier, ich höre eine Sprache, die ich bisher nicht kannte. Und dann ein paar Verse später, tue deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen, sagt Gott zu ihm. Und all das wird hier gesungen. Das wird einfach rausgesungen, was er wahrscheinlich in diesem Moment erlebt und was Gott zu ihm spricht. Genau, wörtliche Reden Gottes haben wir zum Beispiel im Psalm 60, Psalm 75, Psalm 82, Psalm 110. Und dann gibt es Einleitungen in das Ganze, wie zum Beispiel hier im Psalm 60, Gott hat geredet in seinem Heiligtum. Und dann wird aufgezählt, was Gott alles gesagt hat. Also so wird im Lied, also mitten im Lied wird es so gesungen, Gott hat geredet in seinem Heiligtum und dann wird Gott zitiert, was er alles gesagt hat im Heiligtum, wo der Sänger gerade war, als Gott zu ihm geredet hat. Ein weiteres Beispiel ist ebenfalls sehr überraschend und spannend. Der Prophet Elisa, das ist sowieso ein ganz besonderer Held im Alten Testament, und der wird vom König Israels um Rat gebeten. Er soll mal prophetisch reden zu ihm. Der König wollte eine Auskunft haben und er geht zu Elisa und sagt, prophezei mal, ich muss wissen, was ich jetzt tun soll. Und hier kommt seine Antwort, die Antwort von Elisa, 2. Könige 3, Verse 15 und 16. Und nun holt mir, also sagt Elisa, und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn und er sagte, so spricht der Herr, und dann prophezeit er. Also das ist eine ganz kuriose Begebenheit. Elisa soll prophezeien und er sagt, okay, ich prophezeie, aber dann holt mir erstmal einen Musiker, der hier spielt. Und der fängt an zu spielen auf den Saiten, irgendwie auf der Leier, auf der Laute. Und in dem Moment kommt die Hand des Herrn über ihn und er prophezeit. Und er sagt, was der Herr gesagt hat und was er zum König spricht. Also diese Geschichte, die deutet an, dass hier anscheinend der Musiker erstmal kommen musste, ehe Elisa richtig in der Lage war, wieder prophetisch zu hören. Das ist zumindest jetzt einfach so die Schlussfolgerung, wenn man diesen Text mal so locker liest. Ob der Musiker hier einfach nur gespielt oder auch gesungen hat oder irgendwas, steht gar nicht da, ob er Gott gelobt hat, aber es ist klar, dieser ganze Kontext ist ein Kontext, wo von Gott her was erbeten wird. Ja? Von daher war es auch keine Volksmusik einfach nur, die da gespielt wurde. Sondern hier kommt einer, der in der Musik Gott sucht und ihn lobt. Und in dieser Situation scheint es für Elisa offensichtlich leichter zu sein, auf Gott zu hören. Auf jeden Fall wird hier wieder neu der Zusammenhang zwischen Musik und Prophetie deutlich. In der Weise würde ich auch 1. Samuel 10, Vers 5 verstehen. Das ist auch eine interessante Stelle. Dort wird Saul, noch bevor er König wurde, also er wurde gesalbt von Samuel, ihm wurde zugesprochen, dass er der neue König sein soll. Und dann wird er von Samuel losgeschickt und ihm wird Folgendes gesagt. Jetzt ein richtiger Ablauf, was als nächstes passieren wird. Samuel prophezeit ihm etwas. Und da heißt es, und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Laute und Trommel und Flöte und Leier, und sie werden prophezeien. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen prophezeien und wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Das ist die Verheißung, die ihm hier gegeben wird, was als nächstes passieren wird. Hier kommt also eine Schar von Propheten den Hang runter. Und ihnen voran geht eine Schar von Musikern. Das muss man sich mal vorstellen, diese Prozession. Die Musiker gehen voran und die Propheten kommen hinterher. Das ist hier anscheinend wieder das Gleiche wie bei Elisa, dass es die Propheten offensichtlich als hilfreich empfinden, die Musiker dabei zu haben, die Gott anbeten, die eine Situation des Lobpreises und der Anbetung schaffen. Und in diesen Momenten prophezeien die Leute hier. Das ist faszinierend. Muss nebenbei Musik laufen, damit es besser funktioniert. Aber ich glaube, es hat was mit dem Inneren zu tun, was da passiert in dem Moment, wenn Gott angebetet wird. Da wird was geformt in unserem Geist, in unserem Herzen, in unserem Inneren, was uns fähiger macht, tendenziell fähiger macht, auf Gott zu hören und von Gott was zu empfangen. Da es hier in der ganzen Situation ums Prophezeien geht, ist auch zu erwarten, dass es, wie gesagt, nicht einfach nur eine Unterhaltungsband war, die Remi Demi macht, den Hang runter, sondern wirklich hier Anbetung Gottes stattgefunden hat mit Musikinstrumenten. Die Musik schien dazu zu dienen, die Propheten innerlich in die Gegenwart Gottes zu bringen. Das ist im Übrigen eine absolut faszinierende Fähigkeit von Musik, sowas hinzukriegen. Also, Musik kann uns helfen, in die Gegenwart Gottes vorzudringen mit unserem Inneren. Und das ist eine Fähigkeit, mit der Gott Musik ausgestattet hat, die absolut faszinierend ist und einzigartig. Diese Kraft, die sollte man nicht unterschätzen. Die Kraft der Musik im positivsten Sinne, nämlich hin zu Gott zu ziehen, unser Inneres zu erheben, unseren Blick auf Gott zu lenken. Das wird auch daran eindrücklich deutlich, dass die beiden Geschichten, nämlich hier mit Elisa und Saul, einmal, dass Elisa den Musiker erst holen musste, bis er prophezeien konnte, und dann mit Saul hier, da wird in beiden Fällen wird so formuliert, als die Musiker gespielt haben, in dem einen Fall, da kam die Hand des Herrn über ihn, und in der anderen Geschichte kam der Geist des Herrn über die jeweilige Person. Nachdem die Musiker die Lobpreiser angefangen haben zu spielen. Dann kam die Hand des Herrn über ihn und dann kam der Geist des Herrn über ihn. Das heißt, der Heilige Geist, der beginnt hier in diesen Geschichten aufgrund der Musik an den Menschen zu wirken. Das ist aus meiner Sicht mit Abstand die höchste Wirkungsweise von Musik auf dieser Erde. Es gibt aus meiner Sicht keine höhere Funktion von Musik, keine höhere Kraftwirkung von Musik, als das, dass infolge unserer Anbetung, infolge der Musik, die wir für Gott machen, Gottes Hand und sein Geist auf uns kommt. Und dann bis im Falle von Saul ging es so weit, dass er in einen anderen Menschen umgewandelt wurde in diesem Moment, als der Geist Gottes über ihn kam. Also an der Stelle merken wir schon, dass Musik, was ich letzte Woche angedeutet habe, da schwebt was Übernatürliches mit drin in dem ganzen Thema. Gott gebraucht es. Gott wirkt durch die Musik hindurch und es ist was sehr Kraftvolles. Sehr interessant ist außerdem, dass der Zusammenhang von Musik und Prophetie im alten Israel besonders stark war im Vergleich zu den anderen Völkern. Also in Israel, was wir lesen im Alten Testament, da ist der Zusammenhang zwischen Musik und Prophetie nochmal viel unmittelbarer und viel enger als in den Völkern ringsherum. Was es überall gab, was normal war, ist, dass Priester auch gleichzeitig Propheten, Orakel, Wahrsager, alles Mögliche sind in allen Völkern ringsherum. Also Priesterdienst ist immer auch so ein Orakeldienst, sage ich mal, in allen Völkern der Antike. Aber dass die Musik so eng mit Prophetie verknüpft ist, das gibt es auch an anderen Stellen. Aber man hat das Gefühl, wenn man das Alte Testament liest, dass es in Israel noch mal schärfer, noch mal stärker ausgeprägt war, diese Symbiose aus Musikern und Propheten. Das scheint in der Bibel auch irgendwie regelrecht extra betont zu werden, hat man das Gefühl, wenn man einige Texte liest. Ein Musiker unter den Leviten der damaligen Zeit war im Grunde, kann man sagen, gleichzeitig Prophet oder Seher. Also jemand, der von Gott was wahrgenommen hat. Das kann man fast nicht trennen. Grundsätzlich ist man in der Antike davon ausgegangen, dass Dichtkunst in der Regel immer auf eine göttliche Inspiration zurückzuführen ist. Also jemand, der dichtet, als jemand, der inspiriert ist von den Göttern, von irgendwoher, dass es eine übernatürliche Begabung ist, zu dichten. Deshalb ist man sowieso schon davon ausgegangen, dass Musik, Lieder, Gesang und Prophetie irgendwie zusammenhängen müssen. Und wir finden es hier halt an etlichen Stellen sehr deutlich nochmal bestätigt und auf den Punkt gebracht, dass es da einen inneren Zusammenhang gibt zwischen musikalischer Anbetung und prophetischem Reden. Dieser Zusammenhang zwischen Musik und Prophetie, der hat später dann auch so bildhafte, metaphorische Züge bekommen. Die Kirchenväter, einige Kirchenväter, die haben dann den Heiligen Geist mit einem Musiker verglichen, der der Heilige Geist, oder wie war der Zusammenhang? Genau. Der spielt auf den Propheten wie auf den Musikinstrumenten, also sozusagen die Propheten als Musikinstrumente, die vom Heiligen Geist bewegt werden, vom Heiligen Geist gespielt werden. Das ist so ein Bild, was später dann in der Kirchengeschichte auftaucht. Also der Heilige Geist als Musiker, der auf seinen Instrumenten hier auf dieser Erde spielt und Klänge hervorbringt aus den Propheten heraus. Was in diesem ganzen Zusammenhang noch eine spannende Beobachtung ist, ist folgende. Wir haben in der Zeit Davids und Salomos eine Stoßzeit dieser Erscheinung, sage ich mal, dieser ganzen prophetischen Musik. Das war eine Zeit der Erweckung. Und man kann es durch die Geschichte hindurch beobachten, dass in Zeiten von Erweckung immer eine Vielzahl neuer Lieder entsteht. Schaut einfach mal ein beliebiges kirchliches Gesangbuch durch und schaut mal, wann viele Lieder entstanden sind. Das ist nicht immer so. Es gibt auch manche, die in den Zeiten, in den Durststrecken zwischendurch großartige Lieder hervorbringen. Aber es gibt Ballungszeiten, wo sich das wirklich ballt, wo eine Unmenge an neuen Liedern entsteht. Und es war durch die Geschichte hindurch sehr oft der Fall, wenn Erweckungszeiten waren, dass plötzlich das Musikalische an Gewicht gewonnen hat. Dass plötzlich Leute da waren, die der Anbetung Gottes einen ganz neuen Akzent verliehen haben. und auch nach Wegen gesucht haben, das auf kreative Weise umzusetzen. Und das war in der Zeit Davids massiv, David und Salomo. Und es entsteht also eine Vielzahl neuer Lieder und das Prophetische wird wiederentdeckt. Das ist auch ein Merkmal vieler Erweckungen. Und wenn dann Erweckungen zu Ende gehen irgendwann und die Jahrzehnte und Jahrhunderte ins Land gehen, dann fängt man irgendwann an, die alten Lieder und die alten Prophetien auszugraben, nachzusingen und das auch zu bewahren, weil man sich ja auch ein Stück zurücksehnt nach den Zeiten, die damals waren. Aber es entsteht nicht viel Neues meistens. Und wir finden das auch innerhalb der Bibel, zum Beispiel bei Hiskia, der hat damals dann den Leviten angeordnet, dass sie den Herrn loben sollen mit den Worten Davids und den Worten des Sehers Asaf. Also man merkt, hier will einer zurück, eigentlich zu dem, was mal war, und er ordnet an, singt die Lieder, die David damals gesungen hat, singt die Lieder, die Asaf gesungen hat, belebt es wieder neu. Also man hat versucht, so eine erweckliche Zeit wiederzugewinnen, indem man die alten Lieder von damals gesungen hat. Aber ein wirkliches Kennzeichen von Erweckung ist, wie gesagt, sehr oft, dass ganz Neues entsteht. Und in großer Menge sogar oft. Tiefgreifende Erweckungen, die bringen grundsätzlich Neues mit sich. Nicht nur im Bereich der Musik, sondern da passieren oft Dinge, die in der Form vorher noch gar nicht da waren. Und das ist auch gleich die nächste Eigenschaft von Musik in der Bibel. Sie schafft Neues. Musik ist schöpferisch, kreativ. Kreativ heißt einfach schöpferisch, also das, was Neues erfunden wird, was Neues geschaffen wird. Und das ist ja das Wesen der Musik. Das Wesen von Musik ist ja Improvisation auch und Variation. Dass man, wir haben ja nicht nur 3 Melodien in der Weltgeschichte hervorgebracht und die werden jetzt seit Jahrhunderten und Jahrtausenden immer wiederholt, sondern man fragt sich manchmal, wie kann es sein, dass bei Millionen und Milliarden mittlerweile Musikern auf der Welt immer wieder Neues hervorkommt. Dass wir so unendlich viele Lieder haben, die alle irgendwie doch unterschiedlich klingen. Und man kann ein und dasselbe Lied ja so unterschiedlich noch begleiten. Was man aus einem Lied alles machen kann und immer wieder Neues, immer wieder passiert Neues. Solange die Musik existiert, hat sie neue Melodien, Klänge, Rhythmen hervorgebracht. Und in genau dieser Eigenschaft ähnelt Musik eigentlich dem Wesen Gottes. Weil Gott selbst Schöpfer ist, weil Gott selbst immer wieder Neues hervorbringt, bei allem, was er tut. Er kann nicht anders. Er ist Schöpfer. Er war nicht nur mal 6-7 Tage lang Schöpfer ganz am Anfang und dann sind ihm die Ideen ausgegangen, sondern er ist Schöpfer geblieben durch alle Zeiten hindurch. Er ist grenzenlos kreativ. Und nachdem Gott damals schon die gesamte Erde erfunden hat und das Universum geschaffen hat, mit Abermillionen von Arten und dann auch gesagt hat, das ist sehr gut, da müsste man ja meinen, jetzt ist Schluss. Jetzt hat er es auf die Spitze getrieben. Später kündigt er plötzlich an, Jesaja 65, Vers 17, kündigt er an, einen neuen Himmel zu machen und eine neue Erde. Als wäre das erste schon nicht kreativ genug gewesen. Und er kündigt immer wieder an, Neues zu tun, Neues zu schaffen. Stattdessen sagt er, man wird an das Frühere nicht mehr denken und es wird uns nicht mehr in den Sinn kommen. Also er schafft neue Dinge, die so überragend wiederum sind, die so schön und nochmal so viel herrlicher sind, dass man an die Sachen, die vorher waren, schon gar nicht mehr denkt, weil man so fasziniert ist von dem Neuen, was plötzlich da ist. Und das ist Gottes Natur, so zu sein. Und er tut es immer und immer wieder. Und das, was er neu macht, das hat sehr oft, hat man den Eindruck in der Bibel, noch eine größere Herrlichkeit als das, was vorher war. Also Paulus sagt, der zweite Bund hat eine größere Herrlichkeit als der erste Bund, der gewesen ist. Oder dann der Tempel, der zweite Tempel, ich glaube im Buch Haggai heißt es, der zweite Tempel hat eine größere Herrlichkeit als der erste Tempel, der gewesen ist. Oder man sieht es auch im persönlichen Leben. Hiob, nachdem Gott alles wiederhergestellt hatte in seinem Leben, hatte der mehr, als er jemals zuvor hatte, bevor ihm alles verloren gegangen ist. Die neue Erde, wie gesagt hier, die wird so schön sein, dass man der früheren gar nicht mehr gedenken wird. Also Gott übertrifft sich permanent selbst und die Kreativität fließt nur so aus ihm heraus. Und ist in Größenordnungen und dauerhaft vorhanden, dass man nur staunen kann. Gott ist ein Komponist in dem Sinne. Er kreiert immer wieder Neues. Ein starkes Zeugnis für diesen Zusammenhang von Musik und Kreativität finden wir in Psalm 149. Da heißt es: Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers. Die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen mit Tanzen, mit Trommeln und Leiern sollen sie ihm spielen. Und dann ein bisschen später: Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jubeln sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle. Und dann das Ganze endet mit Halleluja. Also, es geht hier schon mal los mit einem Imperativ, also einem Befehl. In der Befehlsform: singt dem Herrn ein neues Lied. Das ist schon mal das, womit dieser Psalm eröffnet wird. Singt was Neues. Gleich im nächsten Satz, der nächste Imperativ: Israel freue sich seines Schöpfers. Und das ist hier die innere Logik in diesen ersten Sätzen dieses Psalms. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er selbst ist doch der Schöpfer. Also singt dem Herrn ein neues Lied. Israel freue sich seines Schöpfers. Wie könnte ich für den Schöpfer, also für den Kreator, der kreativ ist, wie könnte ich für ihn denn singen und dabei immer wieder dieselben gewohnten unkreativen Lieder wählen, wenn er doch selbst der Schöpfer ist? Deswegen singt dem Herrn ein neues Lied, heißt es hier. Sein Wesen ist, Neues zu schaffen, Neues hervorzubringen. Deswegen ist es nur natürlich, dass wir hier aufgefordert werden, auch uns mal zu überlegen, wie wir es auf eine neue Weise ihm sagen können. Auf eine kreative Weise. Wenn er der Schöpfer ist, dann wird man ihm gerecht durch etwas, was geschaffen wird, was neu geschaffen wird. Mit Worten, die ihn auf neue Weise beschreiben und auf neue Weise loben. Lasst nochmal hier auf euch wirken, dass das hier alles wirklich so in so einem Imperativ formuliert ist. Es ist eine Anordnung, kann man fast sagen. Das ist nicht hier ein Bericht, wie man es auch mal machen kann, oder ein Bericht, wie die Menschen in Afrika Musik machen oder irgend sowas, sondern der Text ist hier eine Anrede an die Gemeinde der Frommen, heißt es. Da könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr da dazugehören wollt. Und dann diese Anrede an die Gemeinde der Frommen ist eben: singt dem Herrn ein neues Lied, freut euch eures Schöpfers, jubelt über euren König, loben sollt ihr seinen Namen mit Tanzen, da wird es schon spannend, mit Trommel und Leier sollt ihr spielen, jubelt und jubelt und jubelt, also das taucht ja immer wieder auf, habt Lobpreis in eurer Kehle, lasst es raus sozusagen. Übrigens sehr interessant ist, dass hier alleine in diesen wenigen Sätzen drei verschiedene Wörter für Jubeln auftauchen. Oft wird einfach nur mit Jubeln übersetzt oder Jauchzen oder so, aber das ist alles dasselbe. Aber das sind im Hebräischen ganz unterschiedliche Worte. Also Jubeln ist ein lautes, fröhliches Rufen, wie auch immer das klingt. Im Hebräischen gibt es da etliche Wörter dafür. Man kann also jubeln. Man kann so jubeln und man kann so jubeln und man kann so jubeln. Also da merkt man, da ist schon eine Vielfalt an Möglichkeiten zu jubeln angelegt, schon in der hebräischen Sprache, die einen nur staunen lässt. Und wir werden aufgefordert, es mal so zu machen und mal so und mal so. Das ist jedes Mal ein anderes Wort für jubeln, was hier in diesem Text auftaucht. Da ist schon mal Kreativität im Jubeln angesagt. Da sind wir noch nicht mal beim Singen angekommen oder beim Musizieren in anderer Weise. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich überhaupt mal richtig gejubelt habe, geschweige denn so und dann noch so und dann noch so, auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Für den Lobpreiser, der hier diesen Psalm geschrieben hat, scheint es da sehr viele angemessene Wege zu geben, um Gott das zu geben, was er verdient und was er wert ist. Und das ist ja hier nicht der einzige Text, wo wir dazu aufgefordert werden, auf kreative, schöpferische Weise für Gott was Neues zu bringen und ihm was Neues zu singen. Einfach mal ein paar Beispiele, auch hier wieder durchgängig im Imperativ. Psalm 33, Vers 3: Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten, also spielt schön mit Jubelgeschrei. Also dieses spielt schön, das sollte man sich auch schon mal zu Herzen nehmen manchmal. Das ist auch die Aufforderung hier. Aber wie gesagt, singt ihm ein neues Lied. Dann Psalm 96, Vers 1: Singt dem Herrn ein neues Lied, singe dem Herrn ganze Erde, also hier wird jetzt sogar die gesamte Erde angesprochen, nicht nur die Gemeinde der Frommen, sondern die ganze Welt ist aufgefordert, Gott ein neues Lied zu singen. Psalm 98: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Und das ist hier eine bestechende Logik. Wenn Gott Wunder tut. Das heißt, Wunder sind ja Dinge, die überraschend neu und überraschend anders sind. Also wenn Gott Wunder tut, na, wie könnten wir ihm dann nicht mit immer wieder überraschend neuen Liedern auch zusingen? Singt dem Herrn, denn er ist der, der Wunder tut. Wenn er was schöpferisch Kreatives tut, dann ist doch unsere Reaktion darauf, dass wir ihm dafür ein neues Lied wieder singen. Er hat ja auch wieder was Neues getan. Da gibt es ja auch wieder was Neues, was man ihm entgegensingen kann. Jesaja 42, Vers 10, singt dem Herrn ein neues Lied, seinen Ruhm vom Ende der Erde. Es brause das Meer und seine Fülle, die Inseln und ihre Bewohner. Und jetzt können sich sogar nicht mal mehr die Inselbewohner rausreden, von Rügen bis Ostfriesland. Singt dem Herrn ein neues Lied, ist hier die Aufgabe. Übrigens noch eine Nebenbemerkung, die vielleicht für Musiker interessant ist. Es gibt auch ein hebräisches Wort in der Bibel, was wahrscheinlich improvisieren heißt. Also ein Verb, parat. Das taucht nur einmal auf in Amos 6, Vers 5. Das könnte man so übersetzen, diesen Text. Sie improvisieren auf der Laute, denken sich wie David Musikinstrumente aus. Also da merkt man, was an Kreativität mitschwingt. Also sie improvisieren auf dem Instrument. Und dann nochmal interessant, es wird behauptet hier, dass David sich eigene Musikinstrumente sogar ausgedacht hat. Also nicht nur neue Lieder, sondern sogar ganz neue Musikinstrumente, die er modifiziert hat und irgendwie nochmal geschaffen hat. Und hier, so heißt es dann, später hat man sich wie David dann auch wieder neue Musikinstrumente ausgedacht. Also nicht nur neue Lieder, sondern sogar ganz neue Formen von Musik, die hier unter David entstanden sind. Das wird dann auch nochmal an anderen Stellen bestätigt, wo von den Instrumenten Davids die Rede ist. Könnte sein, die er bauen lassen hat, aber es könnte auch sein, welche, die er selbst erfunden hat. Viel mehr steht darüber nicht drin in der Bibel. Das nur so als Nebenbemerkung. Ich denke, das soll erstmal so als Gedankenanstoß genügen, um zu zeigen, dass von Gott inspirierte Musik immer einen zutiefst kreativen und schöpferischen Charakter hat. Wenn Gott Musik inspiriert und wenn Gott Musiker inspiriert, dann kommt immer auch irgendwas Neues bei raus. Sonst, vielleicht ist es zu radikal formuliert, aber man könnte fast den Umkehrschluss ziehen, dass man sagt, wenn nie was Neues bei rauskommt, aus dem, was ein Musiker tut, könnte es vielleicht sein, dass ziemlich wenig Inspiration von Gott dahinter ist. Denn Gott selbst ist jemand, der permanent Neues tut, der immer wieder was schafft, der immer wieder neue Schönheit, neue Herrlichkeit hervorbringt. Und wenn er Menschen inspiriert, dann ist das irgendwie auch ein Nebeneffekt davon, dass auch durch Musik wieder Neues entsteht. Dann eine dritte Eigenschaft von Musik in der Bibel ist, dass sie siegreich ist. Musik in Form von Siegen, die eingefahren werden. Das ist eine weitere Kraftwirkung und Bedeutung der Musik in der Bibel, die des Sieges. Musik ist triumphal, das heißt, sie triumphiert über die Mächte der Finsternis und auch über menschliche Feinde. Da gibt es etliche Beispiele in der Bibel, dass Musik dass es einen Zusammenhang zwischen Musik und Sieg gibt. Musik und Sieg über die Mächte der Finsternis oder über die Feinde im Allgemeinen. Und das also hier in unterschiedlicher Weise. Zum einen, Musik feiert den Sieg. Das finden wir auch sehr oft. Dass besungen wird, wie Gott einen Sieg geschenkt hat in irgendeinem Bereich. Und zum anderen, dass die Musik aber auch den Sieg bewirkt. Und das ist nochmal eine spannende Wirkungsweise von Musik. Das ist ein großer Unterschied, ob ich einfach nur mich musikalisch freue an dem, was schon gewesen ist, oder ob die Musik und die Anbetung selbst den Sieg hervorbringt. Mitunter wird tatsächlich berichtet, dass durch die anbetende Musik, durch die lobpreisende Musik hindurch, dämonische Mächte oder auch andere Arten von Feinden besiegt wurden. Und ich will euch Beispiele bringen. 1. Samuel 16, Verse 16 bis 23. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen. Also der Zusammenhang ist der, Saul ist König, aber kein guter König mittlerweile. Und ein böser Geist hat Besitz von ihm ergriffen und plagt ihn. Und Jetzt kommt der Vorschlag, was man dagegen tun könnte. Dass es mit Saul seiner geistlichen Belastungssituation besser wird. Unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Leier zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser mit dir werden. Wird hier Saul empfohlen. Und dann Vers 23, und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David, also dieses ist ein böser Geist hier, das wäre nochmal ein Thema für sich, dass dieser böse Geist von Gott kommt, das können wir jetzt hier nicht klären heute, aber es ist ein böser Geist. Und wenn dieser Geist über Saul kam, dann nahm David die Leier und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging ihm besser und der böse Geist wich von ihm. Also die Diskrepanz, dass hier ein böser Geist von Gott kommt, das ist wie gesagt erstmal dahingestellt, aber es ist ein böser Geist, der Saul plagt. Und jedes Mal, wenn David dann auf seiner Leier gespielt hat, dann wich der böse Geist von ihm. Das ist beeindruckend. Also da kommt was rüber von einer verborgenen Kraft, die in Lobpreis und in Anbetung drin liegt. Es ist hier zwar schlicht davon die Rede, dass David auf der Leier gespielt hat, mehr nicht. Ob er auch gesungen hat, irgendwas gesagt hat dazu, steht hier alles nicht. Was aber steht, sind einige Eigenschaften Davids, die sich in den Versen dazwischen finden, die ich jetzt gelesen habe. Und das ist nochmal interessant. Die haben also vorgeschlagen, er soll doch mal so einen Musiker finden, der dann spielt, damit es besser mit ihm wird. Und dann kommt hier noch ein Vorschlag, wen man dafür nehmen könnte. Hier Vers 18. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Leier zu spielen weiß. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Also er weiß, die Leier zu spielen. Das ist erstmal, hier sind jetzt Qualifikationen, die genannt werden, warum er der Richtige ist, um diesen Dienst an Saul zu tun. Das erste ist, er ist musikalisch begabt. Er kann die Leier spielen. Er ist ein geübter Musiker. Die zweite Qualifikation ist, dass er tapfer ist, dass er mutig ist. Also man merkt, es ist Tapferkeit und Mut vonnöten, dass Musik so eine siegreiche Kraft entfalten kann, weil da auch was Kämpferisches drin liegt. Er ist kampferprobt, wird extra noch gesagt, tüchtig zum Kampf. Er war wortmächtig. Er war des Wortes mächtig, also seine Worte hatten Kraft. Das heißt, er ist an den Stellen, wo er vor Saul war, anscheinend auch mit dem Wort umgegangen. In Form von Gesang, Rede in irgendeiner Weise, Gebet. Also seine Worte hatten Kraft, die waren mächtig. Er sah gut aus, das ist auch wichtig für Musiker. Und der Herr war mit ihm. Und das sind die Dinge, die ihn hier für diesen Dienst bei Saul qualifiziert haben. Das heißt, es ging bei diesem Befreiungsdienst an Saul um viel mehr als einfach nur um Musik. Die Musik war tatsächlich hier ein kraftvolles Werkzeug, was eingesetzt wurde, aber es war mehr nötig, als dass einfach jemand Leier spielen kann. Sondern es war nötig, dass jemand kommt, auf dem der Herr ist, auf dessen Leben der Herr ist, der mächtig ist im Wort, der mit dem Wort kraftvoll agieren kann und der auch was Kämpferisches in sich trägt. Das ist eine Fähigkeit von Musik, die hier deutlich wird und eine Berufung und eine Begabung von Musikern, die man durchaus im Blick behalten sollte. Außer dem guten Aussehen von David scheint hier wirklich jede Eigenschaft eine wichtige Basis gelegt zu haben für das, was durch seine Musik geschehen ist. Und die Musik Davids, sie triumphiert hier aus meiner Sicht über diesen bösen Geist, nicht weil er eben gute Musik gemacht hat, sondern weil Gott mit ihm war, weil er Vollmacht hatte und weil er ein mutiger Kämpfer war. Und als er auf dieser Basis, das was ihn dafür qualifiziert hat, als er dann angefangen hat Musik zu machen, als Musiker auf dem der Herr ist und der auch mutig ist und vollmächtig im Wort, wenn so jemand anfängt, Musik zu machen, dann hat es eine ganz andere Durchschlagskraft. Der König Israels, wurde hier aus der Finsternis herausgerissen, immer in dem Moment, wenn David zur Leier gegriffen hat, wenn er Musik gemacht hat. Also ich kann ein hervorragender Musiker sein, aber Musik machen, von der die geistliche Welt nichts mitbekommt. Es kann sein, ich bin einfach ein guter Musiker, das ist schon mal schön. Das kann sich gut anhören, aber es kann sein, dass es im Geistlichen nichts bringt. Und dass mich keiner kennt in der geistlichen Welt. Und es kann sein, es kommt so ein David, der ziemlich jung ist, der vielleicht auch ziemlich unbekannt war. Es gab ja, wie gesagt, so einen anderen jungen Kerl, der ihn irgendwie kannte und von ihm gehört hat. So ein Klassenkamerad. Und der hat ihn empfohlen. Sonst wusste wahrscheinlich nicht gleich jeter, wer David ist. Der Sohn des Bethlehemiters Isai. Aber das war nicht wichtig, wie bekannt er ist, sondern es war wichtig, dass er auf dieser geistlichen Basis anfing, Musik zu machen, und das hat Kraft. Erstaunlich ist für mich, wie klar dieser junge Mann hier die Kriterien benennt, die scheinbar wichtig sind dafür, warum er auch David für den richtigen Mann hält. Das ist beachtlich. Also hier ist einer im Umfeld von Saul, der weiß, worauf es in dieser Situation ankommt. Was man bei dieser Geschichte allerdings fairerweise auch noch ergänzen muss, ist, dass der Dienst Davids keine endgültige Befreiung von Saul gebracht hat. Da stand Saul sich selbst im Weg. Das heißt, es wurde immer wieder besser mit ihm, der Geist wich von ihm für den Moment, wo David gespielt hat. Aber es heißt hier zum Beispiel dann 1. Samuel 18, Vers 10, und es geschah am folgenden Tag, dass ein böser Geist von Gott über Saul kam und er geriet im Innern des Hauses in Raserei. David aber spielte die Leier mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Speer in seiner Hand und hat dann versucht, diesen lobpreisenden David zu töten. Also so weit hat dann leider die Kraft der Musik doch nicht ausgereicht. Aber das ist, wie gesagt, nicht David sein Problem gewesen, sondern Saul sein Problem. Alle Dinge, also das ist auch nochmal interessant, die Musik wirkt nicht einfach nur grundsätzlich und keiner kann sich wehren. Das wäre Magie. An dieser Stelle wirkt zwar Gott sehr kraftvoll durch die Musik Davids hindurch, aber ob es nachhaltig eine Veränderung in Saul bringt, das liegt dann schon noch an ihm. An der Stelle kann er sich sperren, er kann die falschen Entscheidungen treffen und sein Herz von Gott wegrichten, und an der Stelle kann die Musik so kraftvoll sein, wie sie will, am Ende nimmt es keinen guten Ausgang mit so einem Menschen. Also bei allem, was Gott vollmächtig durch Musik hindurch tut, ist es kein magisches Verständnis in der Bibel, dass wenn du nur das richtige Instrument mit der richtigen Melodie zum richtigen Zeitpunkt spielst, dann wird das und das geschehen. Das ist keine Zauberei. Sondern es ist ein Werkzeug, was von geisterfüllten, vollmächtigen Menschen eingesetzt wird und eine Wirkung entfaltet, da wo der Boden dafür bereitet ist. Und wo Menschen dafür offen sind. Dann ein zweites kämpferisches Beispiel von Musik, 2. Chronik 20, Verse 21 und 22. Hier kämpft Josaphat gegen die Ammoniter. Und dann heißt es, er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen in heiligem Schmuck. Das scheint auch irgendwie wichtig zu sein für Musiker. In heiligem Schmuck. Indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen, also vor denen, die zum Kampf gerüstet waren, zogen die Musiker aus und sprachen, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Es geht damit los, dass Josaphat sich mit dem Volk berät. Also das ist auch interessant, anscheinend wurde es im Volk für durchaus wahrscheinlich gehalten, dass Lobpreis eine siegreiche Kraft haben kann. Er berät sich mit dem Volk und dann entscheidet er, die Musiker vorne wegzuschicken, vor den Soldaten. Also die Musiker an die Front zu stellen. Das ist was völlig irrsinnig ist im Grunde. Aber er hat sich mit dem Volk beraten und ich weiß nicht, ob er da eine Mehrheit dafür gefunden hat, für diese Idee. Aber es scheint Leute im Volk gegeben zu haben, die der Kraft, die Gott in den Lobpreis hineinlegt, durchaus vertraut haben. Und dann geht es also, wie gesagt, los, dass die Musiker den Soldaten vorangehen, mitten an der Front. Die Sänger jubelten. Also stellt euch das mal vor, wie diese Parade dort loszieht und die Musiker vorneweg jubeln und der Feind gerüstet gegenübersteht. Also die Sänger jubelten und sangen Loblieder für den Herrn. Also gerade diese siegreiche Dimension von Lobpreis ist aus meiner Sicht die irrationalste von allen, was wir in der Bibel finden. Sie jubeln und singen mitten im Kampf, anstatt zu kämpfen. Anstatt zu kämpfen, loben sie Gott. Sie stehen dem Gegner gegenüber und was machen sie? Sie jubeln und beten Gott an. Und das sind diese kuriosen Geschichten, wo was deutlich wird von der Herzensausrichtung eines echten Anbeters. Ein von einem bösen Geist geplagter König sitzt mit dem Speer in der Hand vor dir als Musiker und du hast nichts anderes zu tun, als Gott anzubeten. Der Kerl will dich umbringen und du spielst Leier. Der eine hat einen Speer, der andere hat eine Leier. Der eine will töten und der andere will Gott anbeten. Und hier diese Situation: ein befeindetes Heer steht mit Kriegswaffen bereit und ihm gegenüber marschiert eine Kolonne Sänger. Mitten in die Waffen hinein, kann man fast sagen. Kriegsgeschrei gegen, auf der einen Seite gegen die Stimmen von Lobpreis auf der anderen Seite. Und das Ergebnis ist, Vers 22, und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, also hier wird der Moment benannt, als sie angefangen haben zu jubeln und Gott zu loben, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren und sie wurden geschlagen. Den Sieg hat hier Gott errungen und kein Mensch. Und genau das geschieht bei dieser siegreichen, triumphalen Dimension von Lobpreis. Man lobt Gott, der der Überwinder und Sieger und Held ist. Man vertraut letztendlich nicht mehr sich selbst mit seiner schwachen Kraft, mit seiner wenigen Kraft, sondern man geht einen Schritt des Glaubens und lobt bewusst Gott, der der Sieger ist, der der Held ist, der triumphieren wird und wo man weiß, er hat die wahre Kraft. Er ist derjenige, der jetzt handeln kann. Und es ist Wahnsinn, wenn man sieht, wie sicher sich scheinbar einige Leute in der Bibel darin waren, dass Gott handeln wird. Und das ist wirklich Gebet und Anbetung, die voller Glauben ist. Das zeichnet letztendlich geistliche Leiter aus, die mutig sind, die kampferprobt sind im geistlichen Sinne. Dass sie nicht selbst zum Speer greifen und zum Schwert greifen und versuchen reinzuhauen, um die Probleme zu lösen auf eine menschliche Weise, sondern dass sie in der Lage sind, mitten in einer lebensbedrohlichen Situation auf den Herrn zu schauen und von ihm her die Lösung zu erwarten. Und es scheint zu funktionieren. Und da kommen wir gleich auch zu einer weiteren Dimension, die in der Musik zum Tragen kommt in der Bibel. Also wenn man jetzt mal von dieser Schlacht gegen die Ammoniter mal ausgeht, also hier kommt das ganze Volk zusammen und die Musiker gehen voran und loben Gott und da wird eine Schlacht geschlagen und hier wird auch was deutlich, nämlich die einende Kraft von Musik. Das ist nochmal ein weiterer Punkt. Musik vereint Menschen, auch ganz rein im Natürlichen schon. Da muss man noch gar nicht geistlich rangehen. Musik hat die Eigenschaft, dass sie unendlich viele Menschen ins Geschehen integrieren kann. Das ist anders als beim Schachspielen oder so, wo nur zwei mitmachen können. Also bei Musik kann man endlos viele Leute integrieren. Ein Chor kann theoretisch endlos groß sein. Man kann immer noch mal einen Musiker mit dazu nehmen. Und es kann ein ganzes Volk singen. Da gibt es keine Obergrenze, wo man sagen muss, dann musst du einen neuen Chor gründen oder so. Sondern es gibt keine Obergrenze, sondern Musik hat in sich die Fähigkeit zu vereinen und zu integrieren von allen Seiten. Jeder, der noch dazukommt. Ein ganzes Volk kann zeitgleich singen und musizieren. Und auch heute, wenn man einfach mal auch das ins 21. Jahrhundert überträgt durch die Medien, ist es theoretisch möglich, dass Millionen und Milliarden von Menschen in einem Moment derselben Musik folgen. Wenn irgendein besonderes Ereignis ist, was übertragen wird, live im Fernsehen oder so, es ist möglich, dass Millionen von Menschen integriert sind in ein Lied. Das kriegt man sonst kaum hin. Wenn theoretisch alle mitsingen würden, erzeugen alle zeitgleich Musik. Mit was will man das sonst hinkriegen? Man kann nicht mit endlos vielen Leuten ein Haus bauen. Man kann nicht mit endlos vielen Leuten eine Predigt halten oder irgendwas. Aber bei Musik funktioniert das. Weil Musik eine Fähigkeit hat, Einheit zu schaffen und Menschen zu fokussieren, auf ein gemeinsames Thema in dem Moment. Musik hat die Wirkung, dass sie uns in ein Geschehen hineinzieht und wir Teil von einer Gruppendynamik werden. Und der Begriff Gruppendynamik ist nicht nur negativ. Manchmal hat man auch Angst vor Manipulation, was man sehr ernst nehmen sollte auch. Aber das kann zum Guten und zum Schlechten wirken. Auch die Gruppendynamik, die Musik mit sich bringt, das kann gut sein und es kann schlecht sein. Ein Beispiel, wo es gut war, bei der Einweihung des Tempels zum Beispiel in Jerusalem, da waren alle zusammen, die Ältesten, die Stammesoberhäupter, die Familienoberhäupter und alle Männer Israels wird erwähnt. Also das ganze Volk kam zusammen in Jerusalem, um den Tempel zu weihen. Und Folgendes ist dort passiert. 2. Chronik 5. Und es geschah, als die Sänger, ich fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen, lass ein paar Satzteile aus. Und es geschah, als die Sänger mit Zimbeln und mit Lauten und Leiern an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, also eins waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, da wurde das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Hier kommt ganz Israel zusammen, alle Oberhäupter und das ganze Volk. Sie versammeln sich und die Musiker wurden eins, heißt es hier ausdrücklich, und sie erhoben mit einer Stimme ihren Lobpreis zu Gott. Und die Folge war, dass Gott selbst in so starker Intensität kommt, dass nicht mal die Priester mehr in der Lage waren, ihren normalen Dienst zu verrichten dort. Weil Gott selbst das Haus so ausgefüllt hat, dass für die Priester kein Raum war. Und hier wird eben ausdrücklich betont, dass es in dem Moment passierte, wo das ganze Volk eins wurde in diesem Lobpreis, der Gott entgegengedröhnt ist. Aber das Ganze, dieser Effekt von Musik, den gibt es eben auch im Negativen. Daniel 3, Vers 15, da ist eine ähnliche Situation, da wird nicht ein Tempel geweiht, aber es wird ein Götzenbild, eine Statue eingeweiht und das ganze Volk musste sich versammeln, um diese Statue anzubeten. Und da heißt es in Daniel 3, Vers 15, wenn ihr den Klang des Horns, der Rohrpfeife, der Leier, der Zither und dann wird ein Instrument erwähnt, das weiß keiner, was es ist, habe ich Fragezeichen gemacht, und das Zusammenspiel aller Arten von Musikinstrumenten hören werdet, also wenn ihr das alles hören werdet, müsst ihr niederfallen und dem Standbild huldigen, das ich gemacht habe, sagt der König. Also hier geht es um eine gemeinsame, synchrone Götzenverehrung, kann man sagen. Das ganze Volk soll mitmachen, und es wird eingefordert, das zu tun beim Klang der Musik. Also hier eine ganz ähnliche Situation. Wieder alle kommen zusammen und es ist Musik, die dort läuft, aber der Inhalt ist ein völlig anderer. Und der Zweck dieser Einheit, die hier in der Musik erzielt wird, ist völlig verfinstert, sage ich mal. Und an der Stelle merken wir die Dynamik, auch die Gruppendynamik von Musik, ist an sich weder gut noch schlecht, sondern die Frage ist, um welchen Inhalt geht es? Wenn Menschen geeint werden und gewonnen werden durch Musik, dann ist das nicht von vornherein gut oder schlecht, sondern es ist einfach nur ein Ausgangspunkt, wo die Frage ist, wohin schaut man dann gemeinsam, wenn man schon eins geworden ist, wenn man schon dasselbe Lied singt, sag ich mal. Einheit hat immer Kraft, im Positiven wie im Negativen. Das weiß man sowohl aus jeder Erweckung als auch aus jeder Diktatur. Einheit spielt in jeder Erweckung eine wesentliche Rolle, Einheit unter Nachfolgern Jesu, aber Einheit spielt auch bei jedem Tyrann, bei jedem Diktator eine wesentliche Rolle, dass das Volk auf Linie gebracht wird. Das ist natürlich keine Einheit im Geist, das ist keine Einheit der Herzen, aber es ist was, wo Menschen geeint werden, auch mit Hilfe von Musik, da werden wir vielleicht nächste Woche nochmal drauf eingehen, wie Musik an der Stelle auch missbraucht oder eben auch gebraucht werden kann. Aber ganz offensichtlich gebraucht Gott selbst hier diese Momente der Einheit, wo das ganze Volk einstimmt in eine gemeinsame Musik. Gott ist derjenige, der das hier gebraucht und der sich dann auch eins macht mit dem Volk. Es gibt auch in den Psalmen den Hinweis darauf, dass Gott wohnt, er thront über den Lobgesängen Israels, heißt es. Das heißt, da wo das Volk eins wird, im Lobpreis, in der Anbetung, da heißt es, dass Gott sich dort niederlässt. Er thront dort. Und hier finden wir das perfekte Beispiel, das ganze Volk wird eins in der Anbetung und Gott kommt selbst und er zieht ein in diesen Tempel, er nimmt es als Wohnung und füllt es so sehr aus, dass alle, die vorher reingepasst haben, danach nicht mehr reinpassen, ja? In diesem Moment. Also wir sollten die Kraft der Musik nicht verhindern, sondern nutzen. Auch diese einende Kraft, die dahinter steckt. Arne Kopfermann, der hat es mal so formuliert, er hat gesagt, Musik ist neben der Liturgie die einzige Form, die es ermöglicht, dass viele Menschen im selben Moment dasselbe Gebet zu Gott bringen können. Und das ist eine ganz spannende Funktion, dass nämlich viele, viele Menschen in einem Moment dasselbe Gebet zu Gott bringen. Das ist sehr schwierig, sowas hinzukriegen, wenn man das einfach nur sprechen lässt oder so. Oder also in der Liturgie macht man es so, da funktioniert es auch. Aber ansonsten hat Musik was an sich, wo es möglich ist, also ich meine Lobpreislieder, egal welchen Stils und aus welchem Jahrhundert, sind ja immer Gebete. Das sind Gebete zu Gott in musikalischer Form, aber durch das Musikalische hindurch wird es leichter, dass möglichst viele Leute in dem Moment dasselbe Gebet zu Gott beten. Und das ist eine ganz simple, vielleicht eine ganz simple Wirkungsweise von Musik, die uns so vertraut ist, aber eigentlich ist es was unglaublich Kraftvolles, was da drin steckt. Das kann vielleicht auch durch andere Dinge so ein bisschen gelingen, aber durch Musik, also wenn ich jetzt eine gute Rede halte oder irgendjemand versucht, Menschen auf in einer anderen Form auch zu einen, dasselbe zu tun oder so, das gelingt auch, aber Musik ist ganzheitlicher. Musik spricht uns als Mensch noch viel vollständiger an. Da sind viel mehr Sinne involviert. Das ist was, was uns als ganzen Menschen fordert und was uns auch in einen gemeinsamen Rhythmus bringt. Das ist ja Musik, dass wir auch in einen gemeinsamen inneren Rhythmus hineinkommen, im Geistlichen gesprochen. Und diesen Schatz der Einheit, den sollten wir zum einen damit verantwortungsbewusst umgehen, aber zum anderen das auch wirklich von Herzen nutzen. Dass Gott selbst sowas nutzt und auch hineingelegt hat in die Musik. Denn eins muss man sich ja bewusst machen, Musik wird in der gesamten Bibel vorrangig, also in einem höheren Maße im Zusammenhang mit Anbetung gebraucht und berichtet davon, als jetzt in allen anderen Kontexten. Also es gibt auch gottlose Kontexte, wo Musik gemacht wird in der Bibel. Es gibt ganz normale Volksfeste. Es gibt alles Mögliche, wo Musik eingesetzt wird. Aber die Bibel beschreibt als Ganzes zum überwiegenden Teil den Einsatz von Musik in Momenten der Anbetung. Von daher ist das die Hauptblickrichtung, wenn die Bibel über Musik schreibt. Als Ganzes. Also das ist der vorletzte Punkt und das ist ein sehr kurzer Punkt jetzt. Also die Funktion des Lobpreises und der Anbetung ist nicht ein Nebenprodukt der Musik, was man auch mal machen kann, wenn man schon Musik einsetzt, sondern es ist der häufigste Zweck, der in der Bibel überhaupt vorkommt, um Musik einzusetzen. Gott damit anzubeten. Es gibt zahlreiche Verse, in denen bestimmte Musikinstrumente in ihrem Einsatz unmittelbar mit Lobpreis in Verbindung gebracht wird. Und noch viel, viel mehr Verse gibt es, wo Gesang zum Lobpreis eingesetzt wird. Massenhaft, durch die ganze Bibel hindurch. Texte, in denen Musik ein Zeichen für die Gegenwart Gottes ist. Oder Musik, die ein fester Bestandteil geistlicher Feste und Feierlichkeiten ist. Musik, die gespielt wird, um die Aufmerksamkeit von Gott zu erregen. Das ist auch ein guter Grund, Musik zu machen, dass er uns hört. Das kommt tatsächlich so vor, dieser Gedanke in der Bibel. Es wird in der Bibel mit Musik definitiv mehr Gott angebetet, als bei Volksfesten, als Volksfeste beschallt oder reine Unterhaltungsmusik gespielt oder sowas. Dieser Zweck von Musik, nämlich die Anbetung, der Lobpreis, ist so offensichtlich, dass ich darauf an der Stelle gar nicht so tief eingehen will, weil da muss man nur einen beliebigen Psalm aufschlagen, quer durch die Bibel durchblättern und man wird es finden. Das ist, finde ich, einer der offensichtlichsten Nutzen und Zwecke und Funktionen von Musik. Aber noch zwei bedeutende Verse einfach zu diesem Punkt anbetend möchte ich hier nennen. Zum einen Epheser 1, Vers 3 bis 14. Da heißt es, wir sind vorherbestimmt, sagt Paulus, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. In Vers 6 und in Vers 12 sagt er das. Also wir als Menschen, als Menschheit sind vorherbestimmt, also geschaffen, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Das ist der Zweck, eine der Grundbestimmungen, die auf dem Leben der ganzen Menschheit liegt. Das ist eine unserer Grundberufungen als Menschen überhaupt, Gott zu loben und Gott anzubeten. Und wie könnte ich dann, wenn ich so eine Bestimmung habe als Mensch, wie könnte ich dann Musik machen, ohne diese Bestimmung auch zu leben? Also Musik und Anbetung ist vom geistlichen Standpunkt her gedacht, wenn man wirklich aus der Sicht der Bibel rangeht, es ist überhaupt nicht möglich, sich vorzustellen, Musiker zu sein, ohne dass ich das, was ich da habe, auch nutze, um Gott anzubeten, denn dafür ist man doch bestimmt als Mensch. Als Mensch grundsätzlich. Die ganze Menschheit ist vorherbestimmt zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Deswegen, wenn ich Musik machen kann, dann wird es die natürliche Konsequenz sein, wenn ich ein geistlicher Mensch bin, dass ich nach Wegen suche, die Herrlichkeit Gottes zu loben mit meiner Musik. Und dann noch Kolosser 3, Vers 23. Was ihr auch tut, tut es von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Weil ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Das ist, finde ich, ein starker Text, wenn man den auch einfach mal runterbricht und überträgt auf Musik, auf das Thema der Musik. Wenn wir Musik machen, das ist erstmal die erste Aufforderung, wenn man es jetzt auf Musik überträgt, wenn wir Musik machen, sollen wir es erstmal von Herzen machen. Das ist schön. Das ist wichtig, die Dinge von Herzen zu tun, aber eben nicht für Menschen, sondern für den Herrn. Die Musik von Herzen für den Herrn zu machen, das ist gerade, aber bei so einer performenden Tätigkeit wie Musik machen, ist das sehr schwer. Die Herausforderung darf man nicht unterschätzen, weil Musik ja auch was ist, wir leben in einer Kultur, die sehr von Musik auch beeindruckt ist. Das werde ich nächste Woche nochmal sagen. Wir leben auch in einer Zeit, wo die ganze Welt die gleiche Musik anhört. Also es gibt Musiker und Stars, die kennt die ganze Erde auf allen Kontinenten. Und wenn man ein Handwerk beherrscht wie Musik, was Millionen und Milliarden von Menschen begeistern kann, dann ist es gar nicht so leicht, genau diesen Punkt hinzukriegen, nämlich das von Herzen für den Herrn zu tun und nicht für Menschen. Und das kann man runterbrechen, wenn ich in der Gemeinde Musik mache oder wenn ich in einer eigenen Familie oder in der Nachbarschaft oder was weiß ich was, wo Musik mache. Das ist hier die Ansage, die uns wirklich herausfordert, aber wo es sich lohnt, es zu suchen. Denn der Lohn, den wir bei Gott erhalten werden, wenn wir die Musik von Herzen für ihn machen, die wird alles weit übertreffen, was wir von Menschen als Lohn hier empfangen können auf dieser Erde. Das ist die Verheißung, die hier gegeben wird. Deshalb lasst uns also von Herzen für den Herrn Musik machen und ihn loben, denn das ist unsere Bestimmung, das zu tun. Und nur aufgrund dieser Bestimmung, ihn zu loben, versteht man auch diesen letzten Punkt, die letzte Wirkungsweise der Musik, die jetzt noch kommt und dann sind wir fertig. Musik hilft uns, an einer Sache dran zu bleiben. Kann zumindest uns helfen, an einer Sache dran zu bleiben. Alle Dinge, die wirklich wichtig sind, an denen muss man ja lernen, dran zu bleiben. Die Dinge, die ich in meinem Leben erreichen will und auf die ich schauen will, da muss ich lernen, dran zu bleiben. Wenn wir also dazu bestimmt sind, vorherbestimmt sind, wie Paulus sagt, Gott zu loben, wenn das unsere Bestimmung ist, dann ist es was Wichtiges, wo wir lernen müssen, dran zu bleiben. Gott zu loben und ihm Ehre zu bringen. Und das scheint nun mal aus der Erfahrung vieler, vieler Generationen heraus, mit Musik etwas leichter zu gehen als ohne Musik. Beim Lobpreis Gottes, also dass ich Gott anbete, dran zu bleiben, scheint leichter zu sein mit Musik. Das ist das, was die Erfahrung, die alle Generationen vor uns auch schon gemacht haben. Musik spricht mehrere Sinne an und sie belebt unser Gebet, dass wir auch über längere Zeit hinweg beten können. Also für Gott Lieder singen ist ja beten. Und es ist leichter, zumindest für viele Menschen, vielleicht nicht für jeden, es scheint leichter zu sein, auf eine musikalische Weise über längere Zeit hinweg im Gebet zu bleiben und Gott zu singen, als wenn ich einfach nur auf dem Stuhl sitze und es innerlich spreche oder so. Zumindest ist das, gilt es auch für Gruppen, also dass es auch leichter ist, mit einer ganzen Gruppe von Leuten im Gebet zu bleiben, wenn es mit musikalischen Mitteln belebt wird. Man könnte von der Sache her die Musik in dem Ganzen auch völlig weglassen, wenn es um Gebet geht, wenn es um die Begegnung mit Gott geht. Das macht das Gebet kein bisschen besser oder schlechter. Also wenn ich keine Lust habe, mit Musik zu beten, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja? Die Musik hilft uns aber an vielen Stellen dran zu bleiben, uns zu fokussieren auf das, auf den Inhalt des Liedes oder der Musik, die gerade gespielt wird. Weil es was Ganzheitlicheres ist. Musik spricht uns als Mensch viel ganzheitlicher an und auch auf eine kreative Weise. Musik hilft unseren Gebeten dazu, so kreative Formen zu finden, eine kreative Form von Gebet zu entwickeln. Gebete in musikalischer Form sind von daher was uns als ganzen Menschen mit involviert. Das ist nicht nur was in unserem Kopf abläuft, sondern das ist was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen. Und wir hören es mit unseren Ohren, wir tun es mit unseren Händen, wir spielen irgendwas. Das spricht uns auch motorisch an. Also wenn man hier von Israel liest, wie die auch tanzen im Lobpreis, das ist auch nochmal eine Dimension, das ist schwer umzusetzen ohne Musik. Versucht mal eine Stunde lang zu tanzen ohne Musik. Ist nicht leicht. Und man kann also auf vielfältigere Weise äußerlich dem Ausdruck verleihen, was man innerlich im Gebet meint, wenn man die Mittel der Musik nutzt. Und genau damit hilft man sich wiederum selbst, eigentlich tiefer in das vorzudringen, was man gerade innerlich betet und von Gott erkannt hat. Musik befruchtet das so ein Stück weit. Musik verstärkt unsere inneren Herzensbewegungen, weil wir sie auch äußerlich ausdrücken. Es findet einen äußerlichen Ausdruck, das, was in unserem Herzen vor sich geht. Und indem wir es äußerlich tun, hilft es auch wiederum unserem Herzen, an dem dran zu bleiben, wo wir gerade dran sind. Das heißt, Musik hilft uns eigentlich, tiefer vorzudringen, tiefer dran zu bleiben an dem, was wir von Gott erkannt haben, was wir an ihm lieben, was wir an ihm loben. Und genau aufgrund dieser Funktion glaube ich, dass Musik geistlich eben eine vertiefende Wirkung hat, dass Dinge sacken. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, es ist ja auch so, in Pflegeheimen oder so, auch bei demenzkranken Leuten, an die Lieder erinnern die sich immer. Was die früher in ihrer Jugendzeit für Lieder gelernt haben und gesungen haben, das sind oft geistliche Botschaften tief in ihrem Herzen, weil sie in Liedform sich eingeprägt haben. Die meisten können euch nicht mehr sagen, was der Pfarrer damals zur Konfirmation gepredigt hat oder so. Aber die können sagen, welche Lieder damals gesungen wurden in den Gottesdiensten. Und da merkt man, es geht tief rein und es hilft uns, auch Inhalte zu bewahren in unserem Inneren. Auch die Botschaft der Lieder in uns zu bewahren. Wir finden in dem Psalm viele Ausdrücke dafür, auch so dieses Dranbleiben und sich mit Hilfe der Musik auch zu vertiefen darin. Psalm 119, Vers 27, da heißt es, nachsinnen will ich über deine Wunder. Also nachsinnen, hier ist so ein beständiges, kontemplatives, inneres Bewegen gemeint, die Dinge, die Gott getan hat, wirklich innerlich zu bewegen und nicht einfach nur kurz zu registrieren und dann weiterzugehen. Und dieser Sänger dieses Psalms, der tut das hier praktisch, indem er das singt. Also das, was hier steht, das ist ja gesungen. Er singt, dass er nachsinnt darüber, über diese Dinge. Und das taucht allein in diesem Psalm 119 allein 6-mal auf, ja, dieses Nachsinnen. Meine Augen sind den Nachtwachen zuvorgekommen, um nachzusinnen über dein Wort. Also das heißt, er war noch früher dran als die Nachtwache. Das heißt, er hat die ganze Nacht durchgemacht und hat nachgesonnen. Und das singt er hier über das, was Gott sagt. Noch deutlicherer musikalischer Bezug ist in zwei Texten, in 1. Chronik 16 und Psalm 105, da heißt es, singt ihm, Lob, singt ihm, sinnt nach über alle seine Wunder, also nachsinnen in singender Weise. Singt, Lob, singt, sinnt nach über das, wie Gott ist. Oder Psalm 77, ich will meditieren über all dein Tun und über deine Taten will ich nachsinnen. Das Wort, was ich hier mit meditieren so übersetzt habe, das heißt eigentlich murmeln. Also das heißt, was wiederholend vor sich her sprechen, vor sich her singen, ist hier so, was der Psalmsänger hier singt. Also ich will das, ich will darüber murmeln, ich will das immer wieder eigentlich rezitieren, sage ich mal, und besingen, was du getan hast. Und gerade in dem Psalm, da kann man lernen, wie Musiker und Sänger sich in Themen vertiefen und da gesanglich, musikalisch dranbleiben und sich immer wieder um bestimmte Wahrheiten drehen mit der Hilfe der Musik und sich da an dieser Stelle wirklich immer weiter vorarbeiten, um Gott zu erkennen, wie er ist. Und das ist ja immer nur Stückwerk, ne? Also Paulus sagt, dass wir kratzen eigentlich immer nur an der Oberfläche. Aber es hilft uns, Wege zu finden und eben auch Musik als Werkzeug zu nutzen, um tiefer und tiefer vorzudringen in das hinein, wie Gott ist und was wir von ihm erkennen können. Und wie das alles, was ich jetzt so erzählt habe, in der Geschichte, auch der Geschichte der Gesellschaft oder der Christenheit auch praktisch aussah, das will ich nächste Woche nochmal aufgreifen. Da geht es dann, das Thema habe ich Soundtrack genannt, weil ein Soundtrack ist so die Musik, die begleitet eine Handlung, eine Geschichte. Und so durch die Geschichte hindurch hat Musik wesentliche Schlüsselfunktionen eingenommen und darauf will ich nächste Woche nochmal eingehen. Amen. Und jetzt bete ich nochmal. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du uns beschenkst mit Kreativität und mit Musik und mit Kunst. Und ich danke dir, dass du uns Anteil gibst an dem, wie du selbst bist und was du selbst an Fähigkeiten in dir trägst und dass du uns damit hineinnimmst in dein schöpferisches Handeln. Und ich bitte dich, dass du uns da in ganz neue Dimensionen vordringen lässt und dass wir verstehen, was es bedeutet, als deine Kinder das einzusetzen, was du uns in die Hand gegeben hast. Ich bitte dich, dass du uns auch als deine Gemeinde, als dein Leib, das neu entdecken lässt, was es bedeutet, als Musiker vor dir zu stehen. Und das, was du auf deinem Herzen hast, auch in musikalische Gewänder zu hüllen. Und ich bitte dich, dass du uns da wirklich den Horizont öffnest und dass wir vorangehen können, dass wir auch der Welt vorangehen können in dem, was du Neues tust, was du Neues schaffst, auch mit Hilfe der Musik. Und wir wollen dir echt alle Ehre geben, dass du so kraftvoll wirkst durch Musik hindurch, wie wir es gelesen haben jetzt, und dass du Wunder tust, dass du Siege erringst und dass du selbst die schwachen Fähigkeiten, die wir haben, gebrauchst, um dich zu verherrlichen. Alle Ehre dir dafür. Amen.